Ich muss Ihnen zu Beginn mal meinen Respekt aussprechen, dass Sie es nach dieser harten, langen Weihnacht hierher geschafft haben. Also wir haben auch ein paar Mitarbeiter, die vorhin in der Halle 9 dabei waren. Das war auch ein langes Lied. Für mich ging es morgen um 8 los und war dann um 9 zu Ende. Und jetzt habe ich den krönenden Abschluss bei Ihnen. Aber Sie haben ja schwere Gans, mehrere Liter Alkohol, viel Süßigkeiten hinter sich und trotzdem haben Sie sich auf den Weg gemacht, um hierher zu kommen. Und wahrscheinlich erwarten Sie ein bisschen mehr als Larifari, Eier, Popeye und Heilige Nacht. Nachdem ich auch davon ausgehe, dass nicht alle von Ihnen regelmäßig hier in der Kälte herumsitzen, dachte ich mir, ich bringe mal was, was ich mir vor kurzem so ausgedacht habe. Nein, was ein ganz altes Prinzip unseres Christentums ist und was wir heute feiern. Wenn die Krippe vor der Heiligen Nacht leer ist und dann eine Holzfigur hineingelegt wird, ist das natürlich ein Symbol. Ein Symbol für das, was die Theologie, Vorsicht, Fremdwort, Inkarnation nennt. Karne kennen alle Liebhaber des Fleisches und Mexikaner sowieso. Chili con carne. Inkarnation hat nichts mit Chili con carne zu tun, obwohl es mit Fleisch zu tun hat. Gott, der Allmächtige, wird Fleisch, was ziemlich paradox ist, weil Gott ist ja eben Geist und nicht Fleisch. Gott ist eben unbegrenzt und nicht begrenzt. Gott ist eben ewig und nicht sterblich. Das passt ja alles überhaupt nicht zusammen. Und ich glaube, es ist mal Zeit, zu einer aufgeweckten, interessierten Zuhörerschaft über Inkarnation zu sprechen. Sie denken wahrscheinlich, was hat das schon mit meinem Leben zu tun? Es gab heute genug Fleisch, der Mann da vorne muss nicht länger über Fleisch reden. Ich glaube, es hat ganz viel mit unserem Leben zu tun. Ich versuche es mal einzufangen. Bei einem Thema, das überhaupt nichts hier vorne und schon gar nichts in einem katholischen Gottesdienst verloren hat, bei der künstlichen Intelligenz. Warum? Alles das, was so Menschen umtreibt und beschäftigt, hat auch theologische Relevanz. Als ich vor 10 Jahren zum ersten Mal ein Buch über künstliche Intelligenz gelesen habe, Superintelligence von Nick Bostrom, glaube ich, hieß er, war das größte Problem, was er hatte, das Kontrollproblem. Das ist etwas, wenn Sie zur germanistisch gebildeten Schicht gehören, mit dem Zauberlehrling zu tun hat. Das Gedicht des Zauberlehrlings ist ein Lehrling, der weiß, wie man eine Sache in Gang bringt, aber nicht, wie man sie wieder stoppen kann. Wie werde ich mit den Geistern fertig, die ich rief? Das Hauptproblem der künstlichen Intelligenz ist die Kontrolle. Wenn ich dieses Ding mal in die Welt setze, kann ich das jemals wieder einfangen, wenn es zu einer Intelligenzexplosion kommt, zu einer, ja, wie nennen die das auch, Emergenz des Bewusstseins. Große Angst, gerade auch für Leute, die um die Jahrtausendwende Matrix-Trilogie geguckt haben. Was passiert? Kann eine extrem intelligente Form von künstlicher Lebens mit uns Menschen gut umgehen? Ist es denkbar, dass eine was auch immer geartete Singularität von einem IQ, der nicht bei 100 liegt, sondern bei 150, 200, sondern vielleicht hochschießt auf 10.000, 20.000, kann diese Intelligenz mit uns etwas anfangen und etwas anderes wollen, als uns nicht zwischen den Fingern zu zerdrücken. Das ist die Grundannahme. Sie sitzen in einem Weihnachtsgottesdienst. Was hat das mit Weihnachten zu tun? Eine Intelligenz, die uns unendlich überlegen ist, wird heute ein kleines Kind und zeigt uns, wie Superintelligenz mit Menschen umgeht. Nicht vernichtend, nicht zerstörend, sondern unserer Zerbrechlichkeit bewusst, beschützend, bewahrend, begleitend. Können Sie sich das vorstellen, dass eine extrem überlegene Intelligenz mit uns Menschen nicht aggressiv, sondern fürsorglich umgeht. Verstehen Sie, wie viel dahinter steckt, hinter so einfachen Bildern, die Sie seit Ihrer Kindheit kennen, zu den Problemen der Gegenwart? Das war noch nicht alles. Es kommt noch was. Ein französischer Philosoph, Michel Foucault, versuchte, die Wirklichkeit, vor allem politische Machtgefüge, auszudrücken in einem anderen Fremdwort. Vorsicht, zweites Fremdwort. Nach Inkarnation kommt was anderes, und zwar dispositiv. Müssen Sie sich nicht merken. Worum geht's? Es geht um die Frage, wie beschreibe ich die Wirklichkeit? Wie nehme ich die Wirklichkeit wahr? Und da gibt's theoretisch mal drei Dinge. Drei Brillen für die Wirklichkeit. Ich habe extra meine Kontaktlinsen rausgenommen und meine Brille aufgesetzt, damit die Wirklichkeitsbrille für Sie ein bisschen plastischer wird. Eine Wirklichkeitsbrille, ein Dispositiv ist das Ewigkeitsdispositiv. Das ist sehr katholisch. Es gibt einfach Dinge, die waren schon immer so und werden immer so bleiben. Das hat aber nichts mit dem bayerischen "Das war schon immer so" zu tun, sondern es geht zum Beispiel um die Ewigkeit Gottes. Gott ist unveränderlich. Vor dem Urknall, auch danach, was kommen mag, Gott ist unveränderlich über alle Zeit und Ewigkeit. Manche träumen davon, dass auch die Kirche unveränderlich sein könnte, das Lehramt, die Exegese, die Kirche als Societas Perfecta, als perfekte Körperschaft. Aber sie spüren, es gibt Dinge auch in ihrem Leben, von denen meinen sie, das war immer schon so und wird immer so bleiben, oder? Haben Sie sowas in Ihrem Leben? Ein Ewigkeitsdispositiv. Meine Frau hat schon immer gut gekocht, sie wird weiterhin gut kochen, zum Beispiel, Ewigkeitsdispositiv. Dann können Sie sagen, ach, Geschichten, Dinge verändern sich, Geschichtsdispositiv, es kommt und geht, aber vieles entwickelt sich auch zum Besseren. Ja? Also es gibt ein Zeitalter der Dampfmaschine, ein Zeitalter des Computers, wer weiß, was da noch dahinter herkommt. Aber das ist auch ziemlich unzeitgleich. Wir hören ja heute wunderbare englische Chormusik. Wenn Sie zum Beispiel an den Barock denken, die Epoche des Barock, die ist fürchterlich unzeitig. Das fängt in Italien viel früher an als in Deutschland. Und ich hoffe, ich schmeiße jetzt nichts durcheinander. Die Architektur ist deutlich früher als die Musik. In einigen Ländern geht man schon wieder weiter zur nächsten Kunstform, während in Deutschland gerade die schönsten barocken Kirchen gebaut werden. Dinge kommen, entwickeln sich, überlagern sich wellenartig. Das Geschichtsdispositiv. Ich erzähle Ihnen das Ganze, damit Sie verstehen können, in welcher Wirklichkeitswahrnehmung wir gerade sind. Wir sind nämlich in der Zeit eines dritten Dispositivs und das nennt Foucault das Ereignisdispositiv. Ich komme gleich dazu, was das mit Inkarnation zu tun hat. Das Ereignisdispositiv, das Wort werden Sie noch nie gehört haben, aber was sich dahinter verbirgt, kennen Sie alle. Es gibt Ereignisse in unserer Gegenwart, einzelne Ereignisse, durch die Sie das Gefühl haben, die Welt ist plötzlich nicht mehr dieselbe, die sie gestern war. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. 9/11 im Jahr 2001. Denken Sie mal nach, Sie, die 2001 schon erwachsen waren, hatten Sie das Gefühl, dass der Tag davor und der Tag danach dasselbe ist oder Sie plötzlich in einer völlig anderen Welt leben? 2007, das iPhone kam auf den Markt. War nicht so einschneidend an dem Tag wahrscheinlich für Sie, aber wenn Sie jetzt zurückblicken auf 2007, müssen Sie sagen, das ist ein Ereignis. Die Wahrnehmung der Welt davor und danach ist nicht mehr dasselbe. Corona. Ukraine-Krieg, bis hin eben 25 dieses Jahr, Massenanwendung der KI. Die Welt ist plötzlich nicht mehr dieselbe. Und zwar nicht nur ein kleiner Aspekt, irgendein kleines Detail, irgendwas am Rande. Alles ist plötzlich völlig anders. Nicken Sie mal mit dem Kopf, wenn Sie der Meinung sind, ja, das stimmt schon. Einzelne Ereignisse schmeißen mich total aus der Bahn, ich bin total unsicher, plötzlich ist alles völlig anders. Alles hat mit Inkarnation zu tun. Denn genauso wie die Superintelligenz bewahrend mit uns umgeht, denn das ist die Superintelligenz, genauso ist diese Superintelligenz bewahrend in all diesen Wahrnehmungen von Wirklichkeit. Gott hat etwas Ewiges, was immer bleibt, und wir Menschen haben etwas in uns, was das nachvollzieht. Wir haben Geschichtsphasen und Gott ist irgendwie überall drin, ob ich das konkret wahrnehme oder nicht. Und Sie sind jetzt in Ihrem Glauben herausgefordert, wenn Ereignisse eintreten, wo Sie den Eindruck haben, meine Welt ist nicht mehr dieselbe wie gestern, können Sie Jesus damit reinnehmen? Können Sie da ein kleines Kind hineingeboren werden lassen, im Wissen darum, dass diese Superintelligenz mit Ihnen bewahrend, beschützend, wertschätzend, pädagogisch fördernd umgeht? Das ist Inkarnation. Wir feiern heute nicht irgendein nettes, nostalgisches Ereignis, das an irgendwas erinnert, was vor 2000 Jahren war. Ach, wie herrlich ist es, im Stall geboren zu werden. Ich würde auch gerne in so einer zugigen Umgebung leben. Und der Duft vom Stall wäre das Beste für meine Allergien. Nicht unbedingt. Gott möchte in unser Leben hineingeboren werden, in jeden Aspekt, in jede Wahrnehmung von Wirklichkeit, weil er alles verändern möchte. Und jetzt ziehen Sie dran. Will ich das? Will ich diesen Herrn in mein Leben reinlassen? Will ich ihm Raum geben in mir? Und wenn Sie das möchten, dann muss ich dasselbe sagen wie zu Ihrer Ehe auch. Beziehung lebt von Zeit miteinander. Verbringen Sie Zeit miteinander und die Beziehung wird besser. Christen nennen das übrigens Gebet. Amen.